HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit Uwe Bernd. Guten Abend.
Und heute Abend gibt es Fleisch.
Ein Mitarbeiter im weißen Kittel treibt mit einer Plastikklatsche die Tiere vor sich her.
Heute Abend gibt es Fleisch.
Das Schwein wird fixiert und mit einer Elektrozange und einem Elektrostab betäubt.
Speck, Schnitzel, Entrecote, Hauptsache das Tier ist tot. Wurst, Kotelett, Nacken, Speck, Hauptsache das Tier kommt weg.
Bis zu 12.000 Hühnchen sollen demnächst im Geflügelschlachthof verarbeitet werden und das stündlich.
Und heute Abend gibt es Fleisch.
Im Supermarkt kostet wahrscheinlich ein Suppenhuhn 1 Euro oder 2.
Und heute Abend gibt es Fleisch.
Wir haben viel zu viele Tiere auf viel zu wenig Fläche.
Und das ist genau Tierquälerei.
Speck, Schnitzel, Entrecote, Hauptsache das Tier ist tot. Wurst, Kotelett, Nacken, Speck, Hauptsache das Tier kommt weg.
Wenige Arbeitsschritte und aus dem Tier ist Ware geworden.
Und dann schneide ich sie an und dann...
Gibt es Fleisch?
Der Geschmack ist
gut. Ja, Geschmack ist gut. Biss ist auch gut, aber...
Wie sagte man doch früher so schön, Fleisch ist ein Stück Lebenskraft. Erinnern Sie sich noch, dieser Werbespruch aus den 70ern hat sich eingeprägt bis heute. Weltweit wird immer mehr Fleisch gegessen, weil es immer billiger produziert wird und es sich immer mehr Menschen leisten können. In China zum Beispiel, aber selbst dort startet die Regierung jetzt ein Programm, mit dem der Fleischkonsum eingeschränkt werden soll, aus gesundheitlichen Gründen. Bei uns stagniert der Fleischkonsum auf hohem Niveau. Die meisten Deutschen essen es bedenkenlos, einige mit schlechtem Gewissen, wenn sie an die Haltungsbedingungen denken oder an die Antibiotika in der Tierhaltung. Und manche haben sich ganz vom Fleischverzehr abgewandt. Aber man muss dazu sagen, 4% der Menschen sind Vegetarier, also eine kleine Minderheit. Das Tier, sein Fleisch und ich heißt unsere Sendung, denn heute erscheint der Fleischatlas 2018. Der liefert spannende Daten und Fakten über Tiere als Nahrungsmittel. Andreas Reuter stellt ihn vor.
Fleisch aus deutschen Landen. Für Hubert Weiger vom BUND ist das leider längst kein Qualitätssiegel mehr.
Weil wir so billig Fleisch im eigenen Lande produzieren, zulasten der Umwelt, zulasten der Menschen, dass wir Billigfleisch exportieren können.
Deutschland nicht nur der Exportweltmeister bei Autos und Maschinen, sondern auch bei Billigfleisch. Produziert in Massenstellen mit Tierquälerei, vielen Medikamenten, mit hohem Schaden für das Klima und das Grundwasser. Weil in den Tierfabriken, etwa bei Kloppenburg und Vechta in Niedersachsen, immer mehr Gülle anfalle.
In diesen Regionen ist es nicht mehr möglich, Wasser für die Bevölkerung bereitzustellen. Es muss aus dem Harz oder aus anderen Regionen beigeschafft werden.
Und die Massentierhaltung schade nicht nur der Umwelt im eigenen Land. Gemeinsam mit billigen Schweinen exportiere Deutschland auch die Umweltprobleme, weil weltweit Wälder gerodet und Kleinbauern vertrieben würden, um Futter für Schweine und Rinder in Europa anzubauen. Ein Riesengeschäft, sagt BUND-Chef Hubert Weiger.
Die Futtermittelimporte haben eine Wertschöpfung inzwischen, die größer ist als die Düngemittel- und die Pflanzenschutzmittelindustrie zusammen.
Weniger ist mehr, fordern BUND und die Grünen nahe Heinrich-Böll-Stiftung darum jetzt im Fleischatlas. Auf der einen Seite weniger Fleisch produzieren, nur noch so viele Tiere mästen, wie auf der Fläche drumherum ernährt werden könnte. Und auf der anderen Seite weniger Fleisch essen, nur noch halb so viel wie jetzt, so die Forderung von BUND und Heinrich-Böll-Stiftung. Immerhin, die Zahl der Vegetarier ist tatsächlich schon gestiegen, auf jetzt 4% der Bevölkerung, eine Verdopplung innerhalb von 10 Jahren. 12% rechnet die Studie zu den sogenannten Flexitariern. Sie essen bewusst weniger Fleisch und achten auf Qualität. Aber es gibt auch den gegenläufigen Trend. Leute, vor allem Männer, die extra viel Fleisch vertilgen.
Das ist wirklich sozusagen eine Modeerscheinung. Da geht es um Wintergrillen, um Paleo-Diät, um eine ganz, ganz proteinreiche Ernährung, die sozusagen schick ist. Und diese Personen, die essen einfach gerade 3-mal so viel wie eine Durchschnittsdeutsche oder ein Durchschnittsdeutscher. Und die tragen unter anderem auch dazu bei, dass der Fleischkonsum insgesamt im Durchschnitt gleich bleibt.
Sagt Christine Chemnitz von der Heinrich-Böll-Stiftung. Schlussfolgerung: Schöne Worte und Appelle werden nicht reichen, um den Fleischkonsum zu senken. Die Bundesregierung müsse auch lenkend eingreifen. Zum Beispiel so die aktuelle Forderung an die GroKo-Sondierer mit einer verbindlichen, strengen Kennzeichnung von Fleisch, damit der Verbraucher genau weiß, wie das Schwein gelebt hat, bevor es zum Schnitzel wurde.
Der Fleischatlas 2018, er wurde mitherausgegeben von der Heinrich-Böll-Stiftung. Da sitzt Barbara Unmüßig im Vorstand. Schönen guten Abend.
Einen schönen guten Abend, Herr Bernd.
Wollen Sie uns das Fleisch madig machen?
Nein, wir wollen niemanden das Fleisch madig machen, weil weniger Fleisch essen ist ja nicht gleichzusetzen mit Verzicht. Aber ich glaube, wir müssen uns gewahr werden, welche ökologischen Folgen für den Klimawandel, für das Artensterben, für die Trinkwasserbedrohung und Verseuchung unsere Tierproduktion heute hat. Und wir müssen Verantwortung übernehmen, auch was die globalen Wirkungen angeht. Sie haben das ja gerade schon in Ihrer Sendung bislang angedeutet. Wir hinterlassen überall soziale Wirkungen, haben einen ökologischen Abdruck. Und wenn wir wirklich den Klimawandel bekämpfen wollen, Hunger bekämpfen wollen, Armut bekämpfen wollen, dann müssen wir, da gibt es gar keinen Deuteln daran, mit von unserem hohen Fleischkonsum runter. Die Gesellschaft, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt zum Beispiel, wir würden locker mit der Hälfte unseres Fleischkonsums auskommen und hätten dann immer noch genug tierische Proteine zu uns genommen. Das heißt, weniger wäre mehr, mehr Qualität. Das, was die Flexitarier machen, finde ich, ist eine gute Option. Ab und an Fleisch essen, gute Qualität. Aber das hat ja nichts mit Matik machen zu tun, sondern auf Qualität setzen.
Gut, also wenn wir weniger Fleisch essen, warum geht es dann den Tieren besser? Gesünder mag es sein, okay.
Ja, indem wir massiv die Nachfrage nach Fleisch reduzieren, brauchen wir ja auch diese Massenstelle nicht mehr. Dann könnten wir wieder stärker so produzieren, dass die Tiere, die wir in unseren Ställen halten oder auf den Weiden stehen, dann auch von dem, was hier wächst bei uns, ernährt werden können. Wir haben heute doch das Problem, dass die Massenschweinehaltung, die Massenaufzucht von Hähnchen und so weiter genau dazu führt, dass wir massive Futtermittelimporte aus anderen Ländern brauchen. Früher war klar, ein Bauer hält sich so viel Vieh, wie er halten kann, durch Weiden, die er hat, oder durch Früchte, die er anbauen kann, um die Tiere zu füttern. Und das wäre ein Szenario, zu dem er wieder hinkommen müsste. Aber das bedeutet eben auch weniger, aber kein Fleisch.
Finden Sie, Fleisch in Deutschland sollte teurer werden?
Na, also ich denke schon, dass die Billigproduktion ein Fehlreiz ist für all das, was da an Tierqual stattfindet, was an ökologischen Folgen stattfindet. Was heißt denn billig? Billig ist es im Moment für den Konsumenten, für die Konsumentin, wenn sie sich billiges Fleisch kauft. Aber die Kosten, indem wir unsere Trinkwasserkosten nach oben treiben, dass wir unser Trinkwasser verseuchen, dass unsere Arten sterben, das sind gesellschaftliche Kosten, die dann ja auch auf jede Bürgerin, auf jeden Bürger, wenn wir zukünftig reparieren müssen, auch umgewälzt werden. Das ist also ein bisschen eine Milchmädchenrechnung mit dem Billig. Und ja, Verteuerung von Produkten sind ein Anreiz, sparsamer mit ihnen umzugehen. Und ein Weg ist auf dem Weg, dass es eben zum Beispiel eine Steuer auf Mineraldünger gibt. Das würde dann auch helfen, dass wir weniger Mineraldünger auf den Acker ausbringen. Holland, Dänemark, das sind beides Länder, die eine hohe Tierproduktion haben. Die arbeiten schon auch mit einer solchen Steuer. Da gibt es eine Stickstoffabgabe zum Beispiel, wo ein Hof belegen muss, ob er noch in den Grenzen dessen bleibt, was ein Boden an Stickstoff aufnehmen muss. Das würde dazu führen, dass die Bauern natürlich mehr dokumentieren müssen. Aber in anderen Ländern klappt es. In Holland hat sich der hohe die hohe Gülleausbringung innerhalb kürzester Zeit von halbiert zum Beispiel. Und von daher Steuern zum Beispiel auf Mineraldünger oder auf Stickstoff, das wäre eine Möglichkeit zu steuern, negative Effekte zu reduzieren. Das würde dann aber auch in der Tat das Fleisch teurer machen.
Und was würde das bedeuten für die sozial schwache Familie mit 4 Kindern, die sich dann vielleicht weniger Fleisch leisten kann? Ist das nicht auch unsozial?
Es muss natürlich um eine sozial gerechte Steuerung dabei geben. wenn wir zum Beispiel Fleisch kennzeichnen würden, richtig nach klaren Kriterien, dann wird es auch weiterhin günstigeres Fleisch geben können, wo klar ist, die werden nicht mit den hohen Standards des Labels, das dann bei Null läge, wie bei den Eiern, die kommen vom Biohof gekennzeichnet. Es gäbe eine breitere Spreizung innerhalb des Fleischmarktes von teurer und eher günstiger. Aber die Kundin, der Kunde könnte sich genau über eine Kennzeichnung informieren, wie ist mein Tier aufgezogen worden, was hat es zu essen bekommen, hat es Lauffreiheit. Und ich denke auch Menschen, die sich bewusst ernähren wollen, die gibt es nicht nur in der gehobenen Mittelschicht, die gibt es in allen Schichten. Und denen Anreize zu geben, nachzudenken, wie sie essen wollen, wie sie informiert werden über das, was sie essen, das ist kein Trend, der nur und ausschließlich für die eher betuchtere Mittelklasse gilt. Es ist schon ein breites Bedürfnis in der Gesellschaft, Tierqual zu verhindern und andere ökologische negative Effekte wie die Trinkwasserversorgung durch Verseuchung durch Nitrat zu reduzieren. Das interessiert auch sozial schwächere Familien.
Die Grünen sind mit ihrer Forderung nach einem Veggie Day pro Woche völlig auf die Nase gefallen. Die Leute wollen sich halt nicht vorschreiben lassen, was sie essen. Was haben Sie daraus gelernt?
Na, also wir präsentieren in unserem Fleischatlas ein ganzes Bündel von Maßnahmen. Keins davon ist beschreibt eine Utopie, sondern sagt, hier sind machbare Möglichkeiten, wie wir uns vorstellen können, dass eine Umsteuerung unserer Landwirtschaft und Tierproduktion Richtung mehr Tiergerechtigkeit, Richtung mehr auch globaler sozialer Gerechtigkeit erfolgen kann. Es gibt nicht die eine Maßnahme. Es ist auch nicht nur der Preis alleine, der dann Verhaltensänderungen erzeugt, sondern es sind auch Informationskampagnen, die gebraucht werden. Heute sind es vor allem zivilgesellschaftliche Organisationen wie der Bund für Umwelt- und Naturschutz, andere Umwelt- und Entwicklungsorganisationen, wir als Heinrich-Böll-Stiftung, die den Leuten überhaupt diese Aufklärung bieten, die man braucht, um mal zu verstehen, welchen Irrsinn wir teilweise mit unseren Massenstellen anrichten und auch wie wir Höfesterben mit produzieren. Und es muss deswegen auch staatlicherseits Informations- und Aufklärungskampagnen geben und den Leuten Wege aufzeigen, wie sie mit weniger Fleisch dennoch gehaltvoll und gut und gesund essen können.
Barbara Unmüßig, Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung, vielen Dank. Und wer weiß, hätte es diesen Fleischatlas schon früher gegeben, vielleicht wäre dann auch die Geschichte der Bremer Stadtmusikanten anders verlaufen. Gelesen von Henning Fenske.
Es hatte ein Mann einen Esel, der schon lange Jahre die Säcke unverdrossen zur Mühle getragen hatte, dessen Kräfte aber nun zu Ende gingen, so dass er zur Arbeit immer untauglicher ward. Da dachte der Herr daran, ihn aus dem Futter zu schaffen, aber der Esel merkte, dass kein guter Wind wehte, lief fort und machte sich auf den Weg nach Bremen. Dort, meinte er, könnte er ja Stadtmusikant werden.
Wir alle kennen dieses Märchen der Brüder Grimm. Wen lernt der Esel gleich als erstes kennen? Gleich hören wir mehr. Das Tier, sein Fleisch und ich, HR2 Kultur, der Tag. Wer also gutes Fleisch genießen will, ohne schlechtes Gewissen, der muss ein bisschen mehr dafür ausgeben, denn ökologische Landwirtschaft ist aufwendig. Rainer Janke hat für uns mal einen Naturlandhof in Schwalm-Eder-Kreis besucht.
Auf den ersten Blick sieht der Hof von Stefan Itter in Kirchberg in Nordhessen aus wie jeder andere Bauernhof in der Region. Ein Fachwerkhof mit zwei Ställen, davor große Traktoren. Und doch wirtschaftet Stefan Itter anders als viele seiner Kollegen. Itter ist Biolandwirt. Vor 15 Jahren hat er den Betrieb seiner Eltern von konventioneller auf Biolandwirtschaft umgestellt.
Meine Eltern hatten einen gemischten Betrieb, wie er hier so in traditionell in Nordhessen üblich war, mit Milchkühen, ein paar Sauen, ein paar Mastschweinen. Hühnern. Insofern fand ich, war der Übergang damals nicht so gravierend. Also ich freue mich ständig jeden Tag über das, was ich mache und ich habe gute Perspektiven.
Seitdem ist bei Itter alles Bio und das fängt schon bei der Vielfalt an. Statt sich wie die konventionellen Kollegen zu spezialisieren, gibt es auf seinem Biohof alles: Rinder, Schweine, Hühner und Ackerbau.
Bei Biobetrieben gehört das schon noch zu einem Selbstverständnis dazu, dass man in Kreisläufen denkt und versucht, die Ressourcen, die am Betrieb vorhanden sind, möglichst vielseitig zu nutzen.
Der Vorteil, Itter kann quasi in einem geschlossenen Kreislauf produzieren. Die Früchte, die er auf seinen Äckern anbaut, werden zu Futter für die Tiere. Nur bei den Hühnern muss Itter Futter zukaufen. Apropos Hühner, wir stehen vor dem Hühnerstall. Angeschlossen ist eine große Freifläche und auch wenn es heute nass und matschig ist, die Tiere fühlen sich sichtbar wohl.
Also das, was wir hier jetzt sehen, ist ja noch eine Stallhaltung mit zwei kleinen Gruppen, 90 Hennen.
Auch Itters Rinder stehen nicht im Stall. Seine Herde mit zottigen Galloways grast entspannt und ruhig auf der Weide gleich hinter dem Dorf.
Das ist auch eine ganz extensive Form der Rindviehhaltung oder Fleischproduktion, könnte man sagen. Ich würde das Wort so nicht benutzen. So über 3 Jahre hinweg im Grunde genommen nur von Gras ernährt werden. Ja.
Den Stall sehen die Rinder nur wenige Wochen im Jahr, sollte der Winter auch in Nordhessen so richtig zuschlagen. Ökologische Landwirtschaft und artgerechte Tierhaltung sind Itter wichtig, sagt er, und einen Markt für seine Produkte gibt es allemal. Wobei Itter betont, auch wenn auf seinem Hof alles Bio ist, wirtschaftlich rechnen muss sich auch dieser Betrieb.
Ich muss mit meinem Produkt, was ich erzeuge, stehe ich im Wettbewerb und muss das zu einem guten Preis vermarkten können und muss den Wert des Produkts letztendlich auch vermitteln.
Wir sind im Schweinestall angekommen. Itter öffnet eine Tür und rund 20 Schweine blicken uns mit neugierigen Augen an. Auch die Schweine haben Freilaufflächen. Gatterhaltung kommt hier nicht in Frage.
Sie haben erstmal eine Struktur, dass sie einen Schlupf haben, der geschützt ist, wo es ein bisschen wärmer ist als in der Umgebung. Dann gibt es einen Fressbereich und dann gibt es einen Außenbereich, weil es für die Tiere eben wichtig ist, zu wühlen. Es gibt dann nochmal einen zusätzlichen Bereich ins Freiland, wo die Tiere nochmal nach draußen können, auch in der Erde wühlen können.
Und das macht sich dann auch in der Qualität des Fleisches bemerkbar. Denn aus den kleinen, putzigen Schweinchen wird irgendwann später einmal alle wurscht.
Bei mir werden die Tiere älter als ein Jahr. Ist halt eine sehr viel extensivere Form der Nutztierhaltung mit geringeren Tageszunahmen. Das Futter baue ich ja auch selbst an für die Tiere. Kann das auch steuern, welche Qualität das Fleisch nachher haben soll. Wichtig dafür sind, dass die Tiere sich wohlfühlen, dass sie ihren Instinkten einigermaßen nachgehen können. Ja, und man sieht, dass sie einfach sich verhalten können, so wie vielleicht nicht in der Natur möglich, aber in einer kultivierten Art und Weise sozusagen.
Seinen Schritt in die Biolandwirtschaft hat Itter nie bereut. Die Arbeit ist anstrengend, zumal er und sein Hof auch streng kontrolliert werden. Am Ende aber sind seine Waren biologisch und artgerecht produziert. Und das, so hofft Itter, honorieren auch die Kunden und greifen für seine Produkte etwas tiefer in die Tasche.
Wir Verbraucher sind die alles Entscheidenden und unsere Nachfrage hat den größten Einfluss drauf, was produziert wird und wie es produziert wird.
Glückliche Schweine, die noch in der Erde wühlen dürfen. Auch so kann man Schnitzel produzieren. Und man kann sogar noch eine Schippe drauflegen. Geradezu himmlische Zustände bietet Katrin Ollendorf ihren Schweinen auf dem Hutewaldhof Riskau bei Dannenberg. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Denn bei Ihnen dürfen die Hausschweine nicht nur ins Freie, wie wir gerade gehört haben, sondern sogar zurück in den Wald. Da leben ja eigentlich nur Wildschweine. Will denn das Hausschwein überhaupt in den Wald?
Ja, auf jeden Fall wollen die Hausschweine auch in den Wald. Also wenn sie das erste Mal in den Wald kommen, galoppieren sie los. Sie benehmen sich überhaupt nicht, als sei das eine fremde Umgebung, sondern sie sind sofort in ihrem Element und fangen an zu spielen mit den Ästen und sich zu schubbern und zu wühlen und so. Also das merkt man ganz deutlich, dass sie da hingehören.
Es gibt nur 3 Höfe in Deutschland, auf denen diese Haltung erlaubt ist. Mussten Sie lange dafür kämpfen? Was waren das für Schwierigkeiten?
Na, den Wald als sozusagen als Futterquelle zu benutzen, ist laut Waldgesetz in Deutschland verboten, seit 100 Jahren etwa. Und wir brauchten dafür eine Ausnahmegenehmigung und mussten quasi die Forstbehörde und die Naturschutzbehörde davon überzeugen und das Veterinäramt natürlich auch. Und ja, die waren kooperativ und kreativ und wir mussten quasi Ausgleichsmaßnahmen schaffen dafür, dass wir den Wald eingezäunt haben. Und wir müssen bestimmte Auflagen erfüllen. Also die Schweine dürfen nur im Wald hinein und wir müssen dokumentieren, wie der Wald aussieht, regelmäßig. Ne, dass wir also,
dass
der Wald halt nicht
kaputt geht. Ja. Eben besteht ja, nicht die genau. Gefahr, dass sie auch die Wurzeln anknabbern, dass sie da alles umpflügen und dass alles ein Schlachtfeld wird am Ende, dieser Wald?
Ja, die Gefahr besteht und es sieht auch erstaunlicherweise immer relativ schnell so aus, als sei es so. Wenn alles umgewühlt ist, ist eigentlich nicht das Problem. Das regeneriert sich in jedem Jahr und es wachsen sehr viele Kräuter nach anstatt Gras. Das ist eine recht interessante Entwicklung. Und auch Bäume und Sträucher nehmen so schnell keinen Schaden. Also man merkt, wenn das Futter im Wald alle ist, dann gehen sie dann tiefer an die Wurzeln der Laubbäume. Und in dem Moment muss man sie dann wieder rausnehmen. Also die Weidezeit im Wald ist begrenzt, weil unsere Fläche halt auch begrenzt ist. Ne?
Das heißt, Sie haben relativ viel Aufwand, um die Schweine mal in den Wald zu lassen und mal nicht? Oder wie steuern Sie das?
Wir steuern das, indem wir die Fläche portionieren und mit Elektrozäunen abzäunen. Also die Gesamtfläche, wo die Schweine laufen, ist mit einem festen Außenzaun abgezäunt und innerhalb dessen portionieren wir quasi die Flächen, wo sie gerade hin dürfen. Also wir haben eine Ackerfläche, wo wir Futterpflanzen anbauen das ganze Jahr über und sie kriegen dann die Futterpflanzen zugeteilt, können sich die selber suchen. Und im Herbst ist eben als Portionsfläche der Wald dran. Dann dürfen sie im Wald sich alles Futter suchen, was sie finden.
Heißt das, dass Sie die Tiere gar nicht mehr füttern müssen?
Doch, wir füttern noch zu mit regionalem Getreide oder auch Lupinen und Erbsen. Oder Hanfpellets zum Beispiel. Und das machen wir deshalb, weil sie sonst noch langsamer wachsen würden. Also die werden älter als ein Jahr bei uns, manchmal 15 Monate. Und wenn wir das Zusatzfutter weglassen würden, würden sie quasi 2 Jahre alt werden, bevor sie groß sind. Und das könnte dann, glaube ich, kein Kunde mehr bezahlen. So, das ist noch mehr Zeit, die da drauf geht.
Ja, denn Sie halten diese Schweine ja nicht aus romantischen Gründen. Auch bei Ihnen werden die Tiere geschlachtet und vermarktet. Lohnt sich das finanziell überhaupt, dieser große Aufwand?
Doch, also wenn man die Grundinvestitionen einmal durch hat und die finanzieren konnte, der laufende Betrieb mit den Arbeitsstunden und den Futterkosten, das deckt sich auf jeden Fall, ja.
Haben die Tiere Namen bei Ihnen?
Zum Teil, also
tatsächlich.
Die Zuchtsauen auf jeden Fall. Und die anderen Schweine bekommen Namen je nach Situation. Also die sind sehr individuell verschieden, und sehr dem Menschen zugewandt, sehr kommunikativ. Und wenn es halt ein Schwein gibt, über das wir öfter erzählen, weil es irgendwelche Dinge anstellt, dann hat es auch recht schnell einen Namen.
Ja, das heißt, genau. Sie haben schon eine Beziehung zu Ihren Tieren.
Auf jeden Fall.
Tut es Ihnen da nicht leid, wenn Sie die zum Schlachter bringen?
Doch. Also so. Auf jeden Fall. Das ist jedes Mal aufs Neue ein Drama. Also sozusagen auch für uns, wenn wir sie hinfahren. Und das ist immer ein Abschied. Es gehört für mich persönlich immer ein großes Dankeschön dafür an das Tier. Also es gehört dazu, so sich zu verabschieden und Danke zu sagen. Und ja, es muss halt sein. Also es ist die Voraussetzung dafür, dass wir weitermachen können, ist, dass wir die Tiere auch verkaufen können. Sonst dreht sich das Rad nicht. Und das versuche ich irgendwie den Tieren zu sagen. Entweder sie sind gar nicht auf der Welt oder sie sind bei uns auf der Welt und haben jeden Tag ein gutes Leben und werden dann am Ende geschlachtet. Also das ist schon ein Dilemma.
Essen Sie die eigenen Tiere?
Ja, auf jeden Fall. Bei mir persönlich ist es eher so rum, dass ich keine fremden Schweine mehr esse.
Okay. Schmecken die Tiere aus Ihrer Produktion anders als ein Schnitzel aus dem Supermarkt? Erkennen Sie den Unterschied? Woran erkennen Sie den Unterschied?
Also das Fleisch behält seine Größe und seine Struktur in der Pfanne. Also es schrumpelt nicht zusammen oder so. Es ist von alleine sehr geschmackvoll. Also es reicht Pfeffer und Salz. Unsere Kunden lassen die Grillsoßen stehen, So, es reicht Pfeffer, Salz und eine Zwiebel und es ist sehr geschmackvoll. Und das Fett ist extrem aromatisch und hat auch Struktur. Es ist nicht so, wie soll ich das beschreiben? Es schmeckt einfach genial.
Ist nicht so wässrig, ja. Wie teuer ist ein Schnitzel aus Ihrer Produktion?
Wie bitte?
Wie teuer ist ein Schnitzel, wenn ich das bei Ihnen kaufen wollte?
Ein Kilo tiefgefroren kostet 20 Euro.
Das ist ein stolzer Preis.
Das ist ein stolzer Preis. Den brauchen wir aber, wenn wir davon leben wollen.
Nun gibt es aktuell eine große Angst vor einem neuen aggressiven Virus. Aus Osteuropa nähert sich die sogenannte afrikanische Schweinepest. Eventuell wird sie bald in Deutschland sein. Was bedeutet das für Ihren Betrieb?
Das ist eine ernstzunehmende Gefahr. Also ich denke nicht, dass die Schweine krank werden. Da habe ich jetzt nicht, das ist nicht die größte Angst, sondern die Angst sind eher das Seuchenmanagement, was dann vom Veterinäramt kommt. Je nachdem, in welcher Zone man dann liegt, müssen wir die Schweine halt aufstallen. Das ist für unsere Tiere bestimmt nicht leicht, weil sie es nicht kennen.
Die leben gar nicht im Stall normalerweise?
Nein, die sind ganzjährig draußen und haben nur kleine isolierte Hütten, in denen sie sich verkriechen. Nachts zum Schlafen und bei schlechtem Wetter. Und die sind sonst, wenn sie da rausgehen aus ihrem paar Quadratmetern eine warme Hütte, stehen die immer draußen das ganze Jahr. Und können laufen, wie sie wollen.
Aber wenn jetzt die Pest kommt, was machen Sie dann, wenn Sie gar keinen Stall haben? Wohin mit den Tieren?
Ja, es gibt in der Umgebung leere Schweineställe, wo wir die dann aufstallen werden. Und also das eigentliche Problem, wo ich eigentlich wirklich Angst vor habe, ist, wenn wir in einer Zone uns befinden werden, wo die Tiere sozusagen aus Vorsorge getötet werden müssen. So, also wenn Tiere krank sind und sie getötet werden, da habe ich noch ein gewisses Verständnis für. Aber es gibt eben die Maßnahme, dass die Schweine in bestimmten solchen Zonen getötet werden aus Vorsorge. Und da bin ich im Grunde nicht mit einverstanden, zumal wir eine Rasse haben, die vom Aussterben bedroht ist. Und wenn man dann die wenigen Tiere, die es noch gibt, aus Vorsorgegründen töten würde, ist das also für uns als Betrieb ja existenziell bedrohlich, das sowieso, aber auch für die Rasse, die noch existiert, die diese Bedingungen aushalten kann draußen und die ein wunderbares Fleisch liefert. Also es wäre eigentlich eine politische Frage, da mal drüber nachzudenken, ob das richtig ist. Ne?
Katrin Ollendorf vom Hutewalkhof Riskau bei Dannenberg, herzlichen Dank. Einen Esel haben Sie nicht zufällig auf dem Hof? Jetzt ist er schon weg. Denn so wollte ich überleiten. So muss er also weiterziehen, der Esel aus den Bremer Stadtmusikanten. Aber er bleibt ja nicht lange alleine.
Als er ein Weilchen fortgegangen war, fand er einen Jagdhund auf dem Wege liegen. Der jappte wie einer, der sich müde gelaufen hat. »Nun, was jappst du so, Packan?« fragte der Esel. »Ach«, sagte der Hund, »weil ich alt bin und jeden Tag schwächer werde, auch auf der Jagd nicht mehr fort kann, hat mich mein Herr wollen totschlagen. Da habe ich Reis ausgenommen, aber womit soll ich nun mein Brot verdienen?« »Weißt du was«, sprach der Esel, »ich gehe nach Bremen und werde dort Stadtmusikant. Geh mit mir und lass dich auch bei der Musik annehmen. Ich spiele die Laute und du schlägst die Pauken.« Der Hund war zufrieden und sie gingen weiter.
Vielleicht war dieser Augenblick ja der Beginn der Tierrechte. Machen wir einen kleinen Ausflug in die Philosophie. Schon die Frankfurter Denker Max Horkheimer und Theodor W. Adorno haben vor über 70 Jahren den Umgang von uns mit Menschen, mit den Tieren kritisiert. Daraus wurde später ein eigenes Forschungsfeld, Human-Animal Studies. Welchen Blick diese Wissenschaftler auf das Verhältnis zwischen Tier und Mensch haben, das zeigt uns Laura Esslinger.
Könnte man Theodor W. Adorno und Max Horkheimer fragen, wie es heute um das Verhältnis zwischen Tier und Mensch steht? Sie würden antworten, katastrophal. Das fanden die beiden Frankfurter Philosophen nämlich schon in den 1940er Jahren. Da gab es die heutige industrielle Tierhaltung so noch nicht, genauso wenig wie die unzähligen Laborversuche, bei denen jährlich weltweit bis zu 300 Millionen Tiere traktiert und getötet werden. Als Theoretiker der Frankfurter Schule, also jener philosophischen Strömung, die an linke Denker wie Marx anknüpft, haben Adorno und Horkheimer erstaunlich früh analysiert, was zwischen Mensch und Tier schiefläuft. In der Dialektik der Aufklärung, einem ihrer Hauptwerke, schreiben sie:
Die Idee des Menschen in der europäischen Gesellschaft drückt sich in der Unterscheidung vom Tier aus. Mit dessen Unvernunft beweisen sie die Menschenwürde. Mit solcher Beharrlichkeit und Einstimmigkeit ist der Gegensatz von allen Vorfahren des bürgerlichen Denkens, den alten Juden, Stoikern und Kirchenvätern, dann durchs Mittelalter und in die Neuzeit hergebetet worden, dass er wie wenige Ideen zum Grundbestand der westlichen Anthropologie gehört.
Das Tier ist das andere, von dem sich der Mensch vor allem innerlich abgrenzen muss. Diese Entfremdung radikal verstärkt hat die Industrialisierung. Seither wird nämlich kaum noch ein Schwein oder eine Kuh von dem gehalten und geschlachtet, der sie später isst. Stattdessen gibt es riesige Mastbetriebe. Und wir bekommen das tote Tier später fein säuberlich portioniert als Ware im Kühlregal präsentiert. Für Horkheimer und Adorno jedenfalls war klar, man muss gegenüber den Tieren Empathie und Mitgefühl zeigen. Denn wer Tiere ausbeutet, der unterdrückt auch andere Menschen. Adorno schreibt dazu:
Der Trotz, mit dem der Mensch dieses Bild von sich schiebt, es ist ja bloß ein Tier, wiederholt sich unaufhaltsam in den Grausamkeiten an Menschen, in denen die Täter, das nur ein Tier, immer wieder sich bestätigen müssen, weil sie es schon am Tier nie ganz glauben konnten.
Max Horkheimer legte sogar nahe, dass der gesamte Kapitalismus darauf basiert, dass Tiere ausgebeutet werden. Von vielen Wissenschaftlern bekommt er heute dafür Zuspruch. In den sogenannten Human-Animal Studies wird inzwischen aus philosophischer, soziologischer und politikwissenschaftlicher Sicht auf das Verhältnis zwischen Tier und Mensch geschaut. Viele der aktuellen Theoretiker stellen dabei das Gesellschaftssystem radikal in Frage, eben weil es auf der Ausbeutung der Tiere basiert.
Die Zähmung der Tiere und der Ackerbau haben den gesellschaftlichen Überschuss geschaffen, der die Trennung zwischen geistiger und materieller Arbeit und die Entstehung der Klassengesellschaft ermöglicht hat. Die Entwicklung der Klassengesellschaft wiederum hat die Ausbeutung der Tiere und der Menschen für den Gewinn der herrschenden Eliten verstärkt.
Resümiert der italienische Philosoph Marco Maurizi. Theoretikern wie ihm geht es heute also nicht um eine bloße Verbesserung der Tierhaltung, größere Ställe und so weiter, sondern um eine echte Befreiung der Tiere. Wie das gehen soll? Dazu gibt es unterschiedliche Ansätze, zum Beispiel eine Staatsbürgerschaft für Tiere. Einig sind sie sich darin, dass kein Tier unterdrückt, also auch nicht für den menschlichen Genuss getötet werden darf. Und das heißt Fleischessen ade.
Eine Staatsbürgerschaft für Tiere, das ist ein origineller Gedanke. Aber mal ernsthaft, wie viele Rechte hat ein Tier? Kommt eben ganz darauf an. Der Hund darf mit ins Wohnzimmer, vielleicht sogar aufs Sofa. Wir lesen ihm seine Wünsche von der Schnauze ab. Und das Nutztier im Stall, das hat halt einfach Pech gehabt. Professor Peter Kunzmann ist Philosoph und Theologe. Er lehrt an der Tierärztlichen Hochschule Hannover das Fach Angewandte Ethik in der Tiermedizin. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Also Tierethik, mit der Sie sich befassen, und Tierrechte, das ist nicht das Gleiche. Was ist der Unterschied?
Also Tierethik ist zunächst mal die Beschäftigung, die ethische, also das Nachdenken über Mensch-Tier-Verhältnisse, und zwar ganz allgemein. Während Tierrechte schon wieder eine Position einnehmen, also wer Tierrechte vertritt in aller Regel, das haben Sie gerade im Beitrag gehört, ist in üblicherweise der Auffassung, dass bestimmte Dinge, die Menschen mit Tieren tun, nicht legitim sind, weil Tiere Rechte haben, die Menschen ihnen im Umgang mit ihnen nehmen. Und das beides ist nochmal getrennt von Tierschutz. Tierschutzpositionen, wie auch unser Tierschutzrecht beispielsweise, nimmt mal an, dass es legitime Möglichkeiten gibt, wie Menschen Tiere nutzen. Und das geht eben sehr weit. Das ist nicht nur das Schlachten oder der Tierversuch, sondern die Nutzung von Tieren ist auch Reiten, Wauzi streicheln, Fische halten. Also die ganze Vielfalt von Mensch-Tier-Beziehungen zunächst mal als solche legitim sind, eben nicht eine illegitime Unterdrückung von Tieren oder eine Ausbeutung von Tieren, sondern dass das legitim ist, aber eben zu möglichst geringen Kosten für die Tiere stattfinden sollen. Dafür ist Tierschutz da. Und Tierethik, wie Sie es ansprechen, ist das Nachdenken über Grenzen dessen, was wir mit den Tieren tun dürfen, und was in diesem Rahmen dieser Nutzung nicht mehr statthaft ist.
Also ist Tierethik ein anderes Wort für artgerechte Haltung oder geht das darüber hinaus?
Nein, Tierethik ist ein Nachdenken darüber. Sie haben ja gerade ein Beispiel gebracht. Ist es beispielsweise legitim und zweckdienlich, aber eben auch ethisch vertretbar, dass wir Tiere in sehr verschiedene Kartons stecken und Wauzi streicheln? Herr Herzog hat ein wunderbares Buch darüber geschrieben. Das Beste ist der Titel: Some we love, some we hate, some we eat. Manche streicheln wir, manche lieben wir, manche essen wir.
Yeah.
Und der Untertitel heißt: It's so hard to think straight about animals. Es ist so schwer, geradeaus über Tiere nachzudenken. Und das ist der Job in der Tierethik, als ein Nachdenken über diese Mensch-Tier-Verhältnisse, wie wir solche Unterschiede begründen, ob die statthaft sind, ob wir es überhaupt dürfen oder ob wir beispielsweise die Frage Tiere nicht als Mitbürger behandeln sollten. Das sind Fragen, damit beschäftigt sich die Tierethik als ein Nachdenken über Mensch-Tier-Verhältnisse.
Dann wollen wir das mal versuchen. Also bleiben wir bei den Nutztieren und denken ethisch. Also wie müsste eine Tierhaltung aussehen, damit sie ethisch vertretbar ist bei Nutztieren?
Also die Bewahrung des Tierschutzes ist dann wiederum ein tierethisches Gebot. Das heißt, wenn wir sie nutzen, dann mit möglichst geringen Belastungen für die Tiere und möglichst geringen Belastungen für die Umwelt, was ja im allerersten Beitrag schon eine Rolle gespielt hat. Und dazu gehört auch, dass wir die Haltungsbedingungen so verändern, dass die Tiere, und da gibt es eine sehr alte Standardformel, eigentlich schon aus den 60er Jahren, gerade zu Beginn der sogenannten Massentierhaltung, die nennt man die Five Freedoms. Das heißt, was wir den Tieren gewähren müssen, ist ein Leben, das ist frei von Hunger und Durst, frei von physischen Schäden, frei von Angst und Panik, frei von Schmerzen und frei, und das ist die letzte und fünfte und schwierigste dieser Bedingungen, frei, arteigene Verhaltensweisen ausleben zu können. Und das ist beispielsweise eine Formel, nach der man sagen kann, wenn wir sie schon halten, müssen wir diese Freiheiten den Tieren gewähren.
Es gibt nicht wenige Tierarten, die wir aus rein ökonomischen Gründen völlig überzüchtet haben. Also zum Beispiel Kühe, die so viel Milch geben, dass ihr Euter viel zu schwer ist, die nach wenigen Jahren völlig ausgepowert sind. Diese Tiere leiden ein ganzes Leben lang. Man nennt das ja auch Qualzucht. Sollten wir aus ethischen Gründen solche Tierarten aussterben lassen?
Also da sind es eigentlich nicht Arten, sondern eigentlich Zuchtlinien. Aber
okay.
auch das ist eine etwas schwierige Frage, weil auch da gehört dazu, dass es Tiere gibt, die sehr, sehr hoch auf Leistung gezüchtet sind, ohne Zweifel. Ob die Grenze schon überschritten haben, hängt auch wesentlich davon ab, in wessen Hände sie geraten, würde ich sogar sagen. Ob das da kann man durchaus bei einigen Zuchtlinien schon sagen, dass das schwer vereinbar ist mit den Freiheiten, die ich vorhin genannt habe. Aber vor allem, und das ist das Wesentliche dabei, dass jemand, der solche Tiere hält, wirklich sehr, sehr, sehr gut wissen muss, was er tut. Und da sehe ich in erster Linie eigentlich das größere Problem darin, dass es ein gewisses Risikopotenzial ist, dass die Tiere eben nicht so gehalten werden, wie beispielsweise bei den Kühen, die Sie ansprechen. Auch die Ansprüche an die Ernährung dieser Tiere beispielsweise, an die Tierhaltung, an die Haltungsumgebung und eben an das Management, wie man das nennt, der Tierhalter, dass das nicht gewährleistet ist. Und dann kommt es zu ernsthaften Problemen.
Wie gehen Ihre Studenten mit diesem Thema um? Also viele Tierärzte arbeiten ja später auch in Großbetrieben. Ja? Die verabreichen die Antibiotika, sie arbeiten in Schlachthöfen. Das ist ja nicht alles sehr romantisch.
Nee, das ist sicher nicht romantisch, weil Sie gerade den Schlachthof ansprechen. Tierärzte in Deutschland müssen in ihrer Ausbildung alle ein Schlachthofpraktikum machen. Das ist auch sehr wichtig. Und auch das ist eine wichtige Funktion, die sehr, sehr wenig belichtet wird, dass Tierärzte auf Schlachthöfen zwei gesellschaftliche Ziele verfolgen und zwei gesellschaftliche Schutzgüter verteidigen müssen und wahren müssen. Das ist zum einen Tierschutz und zwar wirklich auch bis zum letzten Atemzug. Und zum anderen die Lebensmittelsicherheit. Auch das wissen viele Leute nicht. Dafür sind Veterinäre zuständig, ganz allgemein. Und wir haben also hier in Hannover, machen sie auch ein Schlachthofpraktikum und das begleiten wir. Und bei vielen Tierärzten gibt es tatsächlich auch so eine Entwicklung durch das Studium hindurch, wo es allerdings nicht ausgeschlossen ist, dass viele aus der Liebe zum Kleintier hierher kommen und dann aber im Laufe ihres Studiums auch sehen, dass sie im Umgang mit Nutztieren eigentlich die größere Bestätigung finden und den größeren Reiz in ihrem Beruf. Es gibt aber zunehmend, das habe ich jetzt nicht aus Statistik, sondern es ist irgendwie nur eine Beobachtung, weil wir wirklich alle Studierenden durch dieses Praktikum begleiten, eher eine Frage der Beobachtung. Es gibt zunehmend allerdings auch Studierende, die mit einer starken Tierrechtsposition ins Studium kommen. Das sind sehr wenige, weil sie es eigentlich ausschließen, nach dem, was ich vorhin gesagt habe. Wenn ich Tierhaltung insgesamt ablehne, ist es schwierig, Tierarzt zu werden. Aber wir merken dann doch, dass es einige gibt, die auch diese Tierrechtsposition stark verinnerlicht haben.
Professor Peter Kunzmann von der Tierärztlichen Hochschule Hannover, herzlichen Dank. Und jetzt kommt ein bisschen Science Fiction, aber gerade aus tierethischer Sicht könnte das ja vielleicht sogar eine Lösung sein. Vielleicht könnte man tatsächlich eines Tages das Leid vieler Tiere beenden, indem man Fleisch künstlich herstellt, also eine Hühnerbrust ohne Huhn aus der Petrischale im Labor. Auf den ersten Blick klingt das absurd, aber es wird intensiv daran geforscht, in Israel zum Beispiel. In Tel Aviv kann man erste Erfolge vorweisen und gutes Fleisch ist dort ja sehr gebärt.
Bei Yossi am Grill dampft und zischt es. Der Duft macht Appetit und das Tankstellenrestaurant in Tel Aviv ist jeden Mittag voll. Wir haben Hähnchen, auch Hähnchenherzen und Leber. Außerdem Hackfleisch-Kebab, Rindersteak und Ente. Ich glaube, es gibt sogar mehr und mehr Fleischesser, trotz Vegetarier-Trend. Ich selbst mag Hähnchen am liebsten. Und Yossi versichert, auf seinen Grill komme nur beste Qualität. Nicht weit entfernt in einem Labor an der Universität von Tel Aviv forscht Amit Geffen auch an Fleisch von bester Qualität. Allerdings an künstlichem Hähnchenfleisch. Am Ende haben wir ein Stück lebendigen Muskel, gewachsen aus Zellen. Dieses Gewebe können wir inzwischen 3 oder 4 Wochen am Leben erhalten. Und der Muskel zuckt sogar. Aufwendig ist das. Die Zellkulturen liegen im Wärmeschrank bei genau 37 Grad. pH-Wert und CO2-Gehalt müssen stimmen. Es riecht nach Krankenhaus. Künstliches Fleisch zum Essen, das war überhaupt nicht das Forschungsziel von Amit Geffen. Ihm geht es eigentlich um Verletzungen an menschlichem Gewebe, wie sie entstehen und wie sie heilen. Im Labor hergestelltes Gewebe ersetzt für ihn den Tierversuch. Aber inzwischen bekommt er Forschungsgeld, um die Möglichkeiten zur Fleischzucht ohne Tiere auszuloten. Auch die Lebensmittelindustrie sei sehr interessiert. So wie bisher könne die Tierhaltung in der Landwirtschaft jedenfalls nicht weitergehen, sagt Geffen.
Which is probably not sustainable in terms of the land, the water, that it consumes and the pollution that it produces.
Die Fleischproduktion braucht zu viel Platz, zu viel Wasser und wir verursachen damit zu große Umweltschäden. Und gleichzeitig wächst die Weltbevölkerung. Die Menschen leben länger und in Asien werden Milliarden von Menschen ihre überwiegend vegetarischen Ernährungsgewohnheiten aufgeben und auch Fleisch essen. Selbst der Vegetariertrend in den westlichen Gesellschaften werde sich kaum auswirken. Die Fleischnachfrage werde rasant wachsen. Aber die Massentierhaltung kommt nicht ohne Antibiotika aus, warnt der israelische Wissenschaftler. Dadurch entstehen mehr und mehr resistente Keime. Auch deshalb müsse man über künstlich hergestelltes Fleisch als Alternative nachdenken. Wenn wir so deutlich weniger Antibiotika über unsere Nahrung zu uns nehmen würden, hätten wir damit wohl schon eines der größten Probleme der Menschheit gelöst. Die Produktionsumgebung für künstliches Fleisch ist einfach sauberer. Da brauchst du viel weniger Antibiotika als in einem stinkenden Hühnerstall. So einfach ist das.
Cage of chickens. It's as simple as that.
Künstliches Fleisch aus dem Labor. Die Bremer Stadtmusikanten hätten diese Idee mit Sicherheit auch unterstützt.
Es dauerte nicht lange, so saß da eine Katze an dem Weg und machte ein Gesicht wie 3 Tage Regenwetter. Nun, was ist dir in die Quere gekommen, alter Bartputzer, sprach der Esel. Wer kann da lustig sein, wenn's einem an den Kragen geht, antwortete die Katze. Weil ich nun zu Jahren komme, meine Zähne stumpf werden und ich lieber hinter dem Ofen sitze und spinne, als nach Mäusen herumjage, hat mich meine Frau ersäufen wollen. Ich habe mich zwar noch fortgemacht, aber nun ist guter Rat teuer, wo soll ich hin? Geh mit uns nach Bremen, du verstehst dich doch auf die Nachtmusik. Da kannst du ein Stadtmusikant werden. Die Katze hielt das für gut und ging mit. Darauf kamen die 3 Landesflüchtigen an einem Hof vorbei. Da saß auf dem Tor der Haushahn und schrie aus Leibeskräften. »Du schreist einem durch Mark und Bein«, sprach der Esel, »was hast du vor?« »Da hab ich gut Wetter prophezeit«, sprach der Hahn, »weil unserer lieben Frau ein Tag ist, wo sie dem Christkindlein die Hemdchen gewaschen hat und sie trocknen will, aber weil morgen zum Sonntag Gäste kommen, so hat die Hausfrau doch kein Erbarmen und hat der Köchin gesagt, sie wollte mich morgen in der Suppe essen und da soll ich mir heute Abend den Kopf abschneiden lassen. Nun schrei ich aus vollem Hals, solange ich noch kann.« »Ei, was du, Rotkopf«, sagte der Esel, »zieh lieber mit uns fort. Wir gehen nach Bremen. Etwas Besseres als den Tod findest du überall.«
Na, wenn ihr euch da mal nicht täuscht. Selbst auf dem romantischen Biohof endet ein Schweineleben in der Regel tödlich. Fragt sich halt nur, wie es so davor war. Das ist der große Unterschied. Womit wir wieder beim Tierschutz wären. Ein Thema, das in der Politik oft recht stiefmütterlich behandelt wird. Anne Bayer zeigt uns, wie die Debatte bei uns läuft.
Ein Quadratmeter. So viel Platz muss ein 110 Kilogramm schweres Mastschwein in Deutschland zum Leben haben. So sieht es das Gesetz vor. Das ist viel zu wenig, sagen nicht nur Tier- und Verbraucherschützer. Eine Tierhaltung auf so engem Raum entspreche nicht dem Grundgesetz. Hier ist der Tierschutz seit 2002 verankert. Das hatte der Bundestag damals mit großer Mehrheit beschlossen. So Hermann Bachmann von der SPD.
Bisher drohte der Tierschutz aber allzu leicht unter die Räder zu kommen.
Zu wenig Platz ist nur ein Punkt auf der langen Liste der Konsequenzen der Intensivtierhaltung. Kannibalismus bei Hühnern, Enthornung von Kälbern, massenhafter Einsatz von Antibiotika, Kastration von Ferkeln ohne Betäubung oder das Schreddern von männlichen Küken sind einige weitere. Doch die Politik tut sich schwer, klare Maßnahmen für eine bessere Tierhaltung zu ergreifen. Auch wenn sie vor allem von den Grünen seit Jahren gefordert wird. So die Grünen-Vorsitzende Katrin Göring-Eckardt.
In den letzten Jahren ist klar geworden, wir haben viel zu viele Tiere auf viel zu wenig Fläche und dafür ganz schlicht und ergreifend viel zu viel Gülle, die im Grundwasser landet, weil sie von den Pflanzen nicht aufgenommen und verwertet werden kann.
Dabei bestehen durchaus Handlungsmöglichkeiten. So hat das Land Hessen zum Beispiel das Schreddern von lebendigen Küken verboten, wie die hessische Umweltministerin Priska Hinz von den Grünen 2016 ankündigte.
Mir ist es ein persönliches Anliegen, dass das Kükenschreddern ein Ende hat, weil das ist einfach entsetzlich, bloß weil sie männlichen Geschlechts sind. Also ich bin der Meinung, dass wir hier frühzeitig zu einem Ende kommen müssen.
Der Bund war allerdings gegen ein deutschlandweites Embargo. Agrarminister Christian Schmidt von der CSU sah die Gefahr, dass Brütereien ihre Arbeit sonst ins Ausland verlagern würden. Er setzte stattdessen auf freiwillige Maßnahmen und hat zum Beispiel im vergangenen Jahr die Tierwohlinitiative ins Leben gerufen.
Wir unterstützen jetzt den Ansatz Tierschutz vor Leistung bei der Weiterentwicklung der Tierzucht. Wir entwickeln eine nationale Nutztierstrategie und etablieren ein staatliches Tierwohllabel.
Konkret bedeutet dies, ein Tierwohllabel soll in Zukunft auf Fleisch geklebt werden. Es soll den Verbrauchern garantieren, die für dieses Fleisch verarbeiteten Tiere wurden besser gehalten, als es der gesetzliche Mindeststandard vorsieht. Das heißt, in Bezug auf das 110 Kilo schwere Mastschwein, es müsste 30% mehr Platz zur Verfügung haben. Konkret heißt das, statt 1 Quadratmeter in Zukunft 1,3 Quadratmeter, also quasi die Größe eines Aktendeckels mehr.
Dieses sogenannte Tierwohllabel ist eine reine Luftnummer.
Meint deswegen die Grünen-Bundestagsabgeordnete Nicola Maisch. Der Agrarminister setze zu sehr auf Freiwilligkeit und diese Niedrigschwelligkeit könne nicht funktionieren. Sie schlägt dagegen vor,
wie früher dann kein Ei mit der 3, weil das eben die Käfigeier sind, wollen wir auch beim Fleisch und perspektivisch bei anderen tierischen Produkten die 0, 1, 2, 3 Haltungskennzeichnung für alle Produkte, damit der Verbraucher auch sieht, welches Stück Fleisch zum Beispiel aus Massentierhaltung ohne Auslauf, ohne Beschäftigung kam.
Ziel der Landwirtschaft ist es, die Ernährung der Bevölkerung zu garantieren. Auch die Landwirte versichern, dass sie mehr Tierwohl, Tiergesundheit und regionale Lebensmittel wollen. Dass dies scheitere, habe mit der nötigen Kosten-Nutzen-Abwägung zu tun und eben auch mit den Verbrauchern. Auch wenn viele Fleischkonsumenten glückliche Schweine essen wollen, so sollen sie vor allem auch eines sein, nämlich billig. Versuche der Politik, hier politische Maßnahmen zu ergreifen, sind mühsam. Der Vorschlag der Grünen, einen Veggie Day, also einen Tag vegetarisches Essen in Kantinen einzuführen, hatte 2013 eine bundesweite Welle der Empörung hervorgerufen und wurde seither nicht wieder aufgegriffen. Doch dass es auch anders geht, zeigen drei Beispiele aus der jüngsten Vergangenheit. Es wird mittlerweile auf das Kürzen von Schnäbeln bei Hühnern verzichtet. Seit vergangenem Jahr dürfen keine hufträchtigen Rinder geschlachtet werden. Und ab 2019 dürfen Ferkel nicht mehr ohne Betäubung kastriert werden.
Das heißt also mit anderen Worten, heute dürfen junge Ferkel noch ohne Betäubung kastriert werden. Warum eigentlich erst 2019? Nun ist mein Kollege Florian Schwinn im Studio. Er ist ausgewiesener Experte in diesem Thema und Autor des Buches Tödliche Freundschaft, was wir Tieren schuldig sind und warum wir ohne sie nicht leben können. Bist du eigentlich Vegetarier?
Nein.
Wie oft isst du Fleisch?
Ich esse Fleisch, wenn ich weiß, wo es herkommt. Also wenn ich sozusagen die Tierhaltung wirklich persönlich kenne und den Bauern vertraue, sind bei mir immer nur Biobauern, weil die mit den Tieren anders umgehen. Und es ist nicht immer alles Bio. Ich würde jetzt nicht unbedenklich Bio kaufen, nur weil Bio draufsteht. Also ich muss schon den Betrieb kennen und den Bauern und muss wissen, wie er mit seinen Tieren umgeht.
Ziehen wir eine kleine Bilanz. Also es gibt Fortschritte in der Tierhaltung, das ist so, aber irgendwie sehr langsam, habe ich den Eindruck. Also man könnte ja auch heute schon das Ferkel bei der Kastration betäuben, ohne dass der Betrieb pleite geht. Warum ist das alles so langsam und so mühselig, dieses Feld?
Wir haben die Tiere der industriellen Produktion angepasst, nicht umgekehrt. Also wir haben nicht die Produktion von Fleisch oder von tierischen Lebensmitteln, Milch und Eiern so gemacht, dass es tiergerecht ist, sondern wir haben sozusagen das Tier versucht, in diese industrieförmige Produktion zu pressen. Und dabei stellt sich heraus, dafür taugen die Tiere nicht. Und dann werden sie krank, sie werden aggressiv, auch autoaggressiv. Die Schweine fangen an, sich gegenseitig die Schwänze abzubeißen, bis aufs Blut, bis auf den Knochen zum Teil. Die müssen dann behandelt werden. Die Hennen fangen an, sich gegenseitig zu picken bis zum Tod. Dann werden den Schweinen die Schwänze gekürzt, dann werden den Hähnchen oder den Hennen die Schnäbel gekürzt und so weiter. Das sind dann alles Maßnahmen, wo man dann diese Form der Produktion versucht aufrechtzuerhalten und am Tier herumschnippelt, anstatt dass man die Haltung dem Tier anpasst.
Das heißt, man müsste die Haltung grundsätzlicher ändern, als das bis jetzt geschieht.
Das, was da eben im Beitrag von Anne Bayer als kleine Fortschritte hinten genannt worden sind, das sind eigentlich Selbstverständlichkeiten. Aber das muss man heute vorschreiben. Man muss dem Industrielandwirt vorschreiben, zum Beispiel, dass er so viel Platz seinen Tieren lässt, dass sie alle gleichzeitig liegen können. Das steht im Gesetz, in der Haltungsverordnung. Das war nicht so. Das haben dann irgendwie die Tierschützer gemerkt, dass was in den Ställen passiert. Und dann wurde das in die Verordnung hineingeschrieben. Das heißt, der ganz normale Umgang mit dem Tier, der menschliche Umgang mit dem Tier, in Anführungsstrichen, ist eben unmenschlich geworden, weil wir die Tiere in diese Haltungssysteme hereingepresst haben. Das heißt, man muss diese Haltungssysteme komplett abschaffen, sage ich einfach mal. Das, was wir an Tierhaltung haben, taugt nicht für die Tiere. Die Tiere darin sind krank. Wenn Sie konventionelle Milch kaufen, können Sie nicht sicher sein, oder Sie können sicher sein fast, dass sie von kranken Kühen stammt. Ja. Auch wenn der Bauer sagt, meine Kuh ist gut und gesund, die steht im Stall, die bringt ja Hochleistung. Die würde doch nicht Hochleistung bringen, wenn sie nicht so gut drauf wäre.
Ich fand die Reportage aus Israel eben spannend, denn das ist ja ein völlig neuer Gedanke. Noch ist die Forschung nicht so weit, aber wenn es möglich ist, echtes Fleisch im Labor zu züchten, ohne dass ein Tier getötet werden muss, dann hätten wir ja ein Problem weniger. Die Tiere würden nicht mehr leiden und wir hätten trotzdem Fleisch.
Wir können aber die Menschheit so nicht ernähren, weil wir eine gewaltige Menge Energie brauchen, um dieses Fleisch in den Laboren zu produzieren. Wir sind ganz nah an der Gentechnik. Viele Leute sagen, nein, mit Gentechnik möchte ich nichts zu tun haben, aber ich bin sicher, dass man da mit Gentechnik zu tun haben wird. Wir brauchen Nährlösung. Noch ist die Nährlösung übrigens mit tierischem Blut. Ja, zum Teil vermischt. Wir müssen das also erstmal in einen überhaupt produktionsfähigen Zustand bringen. Das ist aber nur ein Teil des Problems. Wenn wir aufhören, Tiere zu halten in der Landwirtschaft, verarmen unsere Böden. Es gibt nur wenige Böden auf der Welt, die so fruchtbar sind, dass man dort dauerhaft ohne Tierdung auskommt, wenn man Pflanzen ernten möchte. Ja? Es gibt ganz viele Böden, wo nur Tiere sich überhaupt von ernähren können. Gras. Menschen können sich nicht von Gras ernähren. Das ändert sich auch nicht, wenn man das Fleisch in vitro herstellt. Wir können die Menschheit nicht in vitro mit In-vitro-Fleisch ernähren. Wir können sie aber auch nicht mit Ackerfrüchten ernähren, wenn wir keine Tiere mehr haben, die den Dung liefern und so weiter.
Damit sind wir bei der These deines Buches. Also wir können ohne Tiere gar nicht leben.
Wir können ohne Tiere uns nicht ernähren. Und ich glaube auch, es geht noch viel weiter, wir können auch ohne Tiere tatsächlich nicht leben. Weil wir in einer viel hunderttausend Jahre alten Geschichte mit den Tieren verbunden sind. Der Mensch mit dem Wolf, die haben sich gemeinsam entwickelt zu Hund und dem heutigen Menschen. Ich glaube, wir werden krank, wenn wir keine Verbindung mehr zu den Tieren haben. Und in diesem Sinne ist auch der Hund ein Nutztier. Wir haben einen Nutzen davon. Er ist ein Freund.
Auch wenn wir ihn streicheln, ist auch ein Nutzen. Würdest du dir wünschen, wenn das möglich wäre, die ganze Fleischproduktion auf Bio umzustellen, komplett in Deutschland?
Ja, das würde ich mir wünschen. Aber ich noch einmal, Bio ist nicht gleich, alles ist gut. Mhm. Auch da muss man noch ganz viel drehen und auch der Auslauf, der den Bioschweinen vorgeschrieben ist, ist unter Umständen auf Beton. Und das ist es nicht, was die Schweine haben wollen.
Der Chef von McDonald's Deutschland hat heute dem Tagesspiegel ein Interview gegeben. Und die haben bei McDonald's mal den Versuch gemacht mit Biofleisch. Der sagt, das geht alles gar nicht, das zu beschaffen alleine schon. Denn er brauchte in 6 Wochen mehrere 100 Tonnen. Und das gibt's einfach nicht in Deutschland.
Nein, das gibt es nicht und das wird es auch nicht geben, weil wir einfach zurückkommen müssen, wie das ganz am Anfang von der Heinrich-Böll-Stiftung schon gesagt worden ist. Wir müssen zurückkommen zur Flächenbindung. Das heißt, nur so viele Tiere halten, wie auf dem Land ernährt werden können. Wir brauchen keinen Import von Nahrungsmitteln für Tiere, also Futter. Wir brauchen auch keinen Export von Fleisch. Das würde die Welt sehr, sehr viel verbessern. Und die Flächenbindung bedeutet dann, wir hätten sehr, sehr viel weniger Tiere, die wir essen können, die Hälfte ungefähr. Und dann hat auch McDonald's einfach kein Hackfleisch mehr für die vielen Burger, die
sie verkaufen. Aber willst du den Leuten jetzt den Burger wegnehmen? Ich meine, wir sind in einem freien Land, viele Leute lieben Burger und sie sollen es auch weiter essen
dürfen. Ja, aber nicht, wenn die Tiere dafür leiden müssen.
Du würdest die Burger verbieten?
Ich würde nicht Burger verbieten, sondern ich würde anders ansetzen. Ich würde sagen, wir schreiben eine anständige, eine dann im guten Sinne menschliche Tierhaltung vor, eine tiergerechte Haltung vor und dann kommen wir automatisch zu viel weniger Fleisch.
Jetzt wollen wir nicht schwarz-weiß malen. Es gibt natürlich auch konventionelle Landwirte, die ihre Tiere anständig behandeln.
Absolut, ja? Absolut. Kein Landwirt, glaube ich, keiner möchte seine Tiere schlecht behandeln. Das System ist es, das ihn dazu bringt, es trotzdem manchmal tun zu müssen.
Jetzt gebe ich dir noch 20 Sekunden zu träumen. Wie sehe die ideale Landwirtschaft aus deiner Brille aus?
Aus meiner Brille mit Tieren, damit der Boden, die Bodengesundheit erhalten bleibt und so, dass wir wirklich die Tiere draußen wieder sehen, dass wir wieder Kontakt zu ihnen haben.
Vielen Dank, Florian Schwinn. Das Tier, sein Fleisch und ich, so hieß der Tag heute. Mein Name ist Uwe Bernd. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und guten Appetit.